Deutschlandfunk Nova. Update.
Vive la République! Vive la France!
Vive la France! Ab Sonntag mit Emmanuel Macron als Staatsoberhaupt. Gut 66% der Stimmen gingen an ihn. Seine Herausforderin Marine Le Pen kam auf knapp 34%. Ob das wirklich nur Anlass zum Jubel ist und welche Herausforderungen Macron in nächster Zeit meistern muss, das klären wir jetzt hier im Update. Ich bin Anna Kohn. Hallo.
Update.
Frankreich einen und Europa stärken. Das sind die Ziele von Frankreichs zukünftigem Präsidenten Emmanuel Macron. Die hat er gestern in seiner Rede nach der Wahl auch noch einmal deutlich betont. Dabei will Macron auf jeden Fall auch die Le Pen-Wähler ins Boot holen.
Es ist meine Verantwortung, sie zu hören, indem ich die Schwächsten schütze, für mehr Solidarität sorge, gegen jede Form von Ungleichheit und Diskriminierung kämpfe, indem ich unerbittlich und entschlossen für ihre Sicherheit sorge, indem ich die Einheit der Nation garantiere.
L'unité de la Nation.
Dass Macron gegen die Europagegnerin Le Pen gewonnen hat, das sorgt bei EU-Politikern für Erleichterung. Zum Beispiel bei EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Der twitterte an Macron: gemeinsam für ein stärkeres und gerechteres Europa. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, David McAllister, der betont vor allem, wie eng Macrons Beziehung zu Deutschland ist.
Er kennt Deutschland gut. Er arbeitet seit vielen Jahren mit deutschen Politikern unterschiedlicher Parteien zusammen. Insofern ist das auch ein gutes Signal für die künftigen deutsch-französischen Beziehungen.
Macron hat aber auch Pläne für die EU, die von deutschen Politikern eher skeptisch gesehen werden. So will er zum Beispiel einen gemeinsamen Finanzminister und ein spezielles Budget für die Eurozone einrichten. Aber Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gestern direkt mit Macron telefoniert und ihm zu seinem Wahlsieg gratuliert. Auch Macrons erste Amtsreise soll nach Berlin zu Merkel gehen. Außenminister Sigmar Gabriel hat dem Fernsehsender NTV gesagt, die Erleichterung sei groß. Aber Macrons Sieg habe erst einmal nur eine Verschnaufpause geschaffen.
Es sind Millionen Franzosen, die für eine rechtspopulistische oder rechtsradikale Partei gestimmt haben. Stellen Sie sich vor, in Deutschland würden 35% AfD oder NPD wählen. Das ist ungefähr das, was da passiert ist. Und deswegen haben wir jetzt Zeit gewonnen. Jetzt müssen wir Macron und Frankreich aber helfen. Es muss sozusagen vorangehen. Er will reformieren. Wir müssen ihm Zeit zum Abbau der Defizite geben. Und wir müssen gemeinsam in Europa endlich beginnen, mehr gegen Arbeitslosigkeit zu tun, in Wachstum und in die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu investieren. Das braucht er, das braucht Europa. Und da ist Deutschland auch in einer Verantwortung.
Im Juni stehen in Frankreich die Parlamentswahlen an. Dann zeigt sich, ob Macron auch eine Regierungsmehrheit für seinen politischen Kurs bekommt. Der linken Politiker Jean-Luc Mélenchon, der in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ausgeschieden ist, der hat schon angekündigt, dass er mit seiner Bewegung dort, Zitat, die Schlacht gewinnen wollte. Und auch Marine Le Pen hat gesagt, dass sie den Front National bis dahin so umbauen will, dass er stärkste Kraft wird. Sie werde an der Spitze des Kampfes stehen.
Je serai à la tête de ce combat.
Dass viele gegenüber Macron skeptisch sind, das zeigt auch der hohe Anteil Nichtwähler und die Wahlbeteiligung, sagte unser Korrespondent Marcel Wagner.
Die Wahlenthaltungen waren doch sehr hoch, so hoch wie seit 1969 nicht mehr. Und zusätzlich haben rund 4 Millionen Menschen blanc, das heißt also weiß, gewählt. Das heißt, sie haben einen leeren Umschlag in die Urnen geworfen. Das ist ein starkes Zeichen dafür, dass viele Französinnen und Franzosen mit beiden Kandidaten, die da gestern zur Wahl standen, nicht zufrieden waren.
Und genau die muss Macron jetzt auch noch für sich begeistern. Das Aufatmen der EU und in Berlin ist also erstmal nur ein kurzes Luftholen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Viele Nutzer können sich mit einem Präsident Macron grundsätzlich gut anfreunden. Martin Martinez schreibt bei Facebook: eine weitere Absage an den Rechtspopulismus und ein weiterer wichtiger Sieg für unser freiheitlich-demokratisches und weltoffenes Europa. Ein Sieg der Vernunft, des Geistes und der Kultur. Und David Keckert findet: gut, dass die Wahlen in Europa zeigen, dass die lautesten Stimmen im Netz nicht das reale Leben widerspiegeln. Die Erwartungen an Macron sind auch bei deutschen Nutzern hoch. Alias Comenet schreibt bei tagesschau.de: Macron hat nun die letzte Chance, die EU in Frankreich wieder beliebt zu machen. Wenn Macron es nicht schafft, die Jugendarbeitslosigkeit und andere Globalisierungsprobleme zu lösen, werden wir 2022 auf jeden Fall Mélenchon oder Le Pen im Amt sehen. Und auch Robert Klammer schreibt: Grund zum Jubeln besteht nicht, denn die Wähler von Frau Le Pen sind ja nicht plötzlich weg, sondern erwarten etwas, so wie andere in der EU auch. Und wenn Herr Macron nicht liefert, dann erleben wir alle noch richtig Ärger in Frankreich und der EU.
Was sonst noch wichtig war:
Einen Tag nach der Landtagswahl suchen die Politiker in Schleswig-Holstein nach Möglichkeiten, eine Regierung zu bilden. Eine große Koalition mit dem Wahlverlierer SPD schließt der Wahlsieger CDU quasi aus. Spitzenkandidat Daniel Günther hat sich in der Tagesschau sehr skeptisch geäußert.
Zwei Parteienbündnisse wäre ja nur eine große Koalition. Ich glaube, das wäre das falscheste Signal nach so einer Wahl. Eine SPD, die so krachend abgewählt wurde, die kann nicht in einer neuen Landesregierung sein. Und von da ist die Priorität ja klar, Jamaika.
Also CDU, Grüne und FDP. Die Grünen würden aber lieber weiter mit der SPD regieren als Ampelkoalition, also Grüne und FDP unter Führung der SPD. Das wiederum passt aber der FDP nicht, betont der Vizechef der FDP-Landtagsfraktion Christopher Vogt in der Tagesschau.
Thorsten Albig und die SPD, das sind die Verlierer dieser Wahl, das ist doch ganz deutlich geworden. Und insofern, glaube ich, ist diese Variante nicht sehr wahrscheinlich.
Die SPD hofft jetzt wenigstens auf einen Sieg bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen am Sonntag. Vorher wird es wohl auch keine Entscheidung zu den Koalitionen in Schleswig-Holstein geben. In Deutschland sind letztes Jahr etwas mehr als 1.300 Menschen an Drogen gestorben. Das sind 9% mehr als im Jahr davor. Die Zahlen stammen aus dem Jahresbericht zur Rauschgiftkriminalität. Den haben Drogenbeauftragte Marlene Mortler und BKA-Chef Holger Münch in Berlin vorgestellt. Mortler sagte, das beste Mittel im Kampf gegen Drogen sei immer noch Prävention.
Wenn es uns gelingt, Personen vom Einstieg in den Konsum abzuhalten, haben wir alles geschafft.
Bis 2012 war die Zahl der Drogentoten noch gesunken. Seitdem steigen die Zahlen wieder. Experten sehen als Grund dafür, dass die Drogen bei uns immer konzentrierter, günstiger und damit gefährlicher werden. Mortler nannte als besonderes Problem die Legal Highs, also Stoffe, die als Kräuter oder Badesalze angeboten werden und ähnlich wie Ecstasy oder Kokain wirken sollen. Die meisten Todesfälle gibt es aber durch Heroin. Berlin bekommt in den nächsten 10 Jahren vom Bund mehr Geld für Sicherheit, Kultur und Infrastruktur. Das steht im neuen Hauptstadtvertrag, der heute unterschrieben worden ist und über den fast 2 Jahre verhandelt wurde. Der neue Vertrag sieht vor, dass Berlin ab 2018 jedes Jahr 50 Millionen Euro mehr bekommt als bis jetzt. Das Geld soll vor allem für Sicherheit ausgegeben werden. Berlin fordert dafür schon seit langem mehr Unterstützung vom Bund, weil Hauptstädte mehr Geld für Sicherheit bräuchten als andere Städte.
Was noch wichtig wird.
In Südkorea wird morgen ein neuer Präsident gewählt. Präsidentin Park Geun-hye hatte ihr Amt vor 2 Monaten wegen eines Korruptionsskandals verloren. Sie steht in den nächsten Monaten unter anderem wegen Bestechlichkeit und Machtmissbrauch vor Gericht. Der neue Präsident muss unter anderem das Verhältnis zu Nordkorea klären und wie die Zusammenarbeit mit den USA aussehen soll. US-Präsident Donald Trump hat in den letzten Wochen mehrmals mit einem Alleingang im Atomstreit mit Nordkorea gedroht. Der Kandidat mit den besten Aussichten bei der Wahl in Südkorea ist der linksliberale Oppositionspolitiker Moon Jae-in. Er hatte Ende 2012 die Wahl gegen Park verloren. Sollte er diesmal gewinnen, will er wieder stärker auf Nordkorea zugehen.
Und sonst in der Welt?
Ich schulde Essensgeld. Das wird Kindern an manchen Schulen in den USA auf den Arm gestempelt, wenn ihre Eltern das Geld fürs Kantinenessen nicht bezahlt haben. An anderen Schulen müssen die Kinder den Kantinenboden schrubben, an wieder anderen bekommen sie gar nichts zu essen. Lunch-Shaming wird das in den USA genannt und ist weit verbreitet. Jetzt hat eine ehemalige Kantinenangestellte eine Debatte darüber losgetreten. Stacy Koltiska kündigte ihren Job, nachdem sie einem Erstklässler, dessen Eltern das Geld nicht bezahlt hatten, seinen Teller weggenommen und das Essen weggeworfen hatte, so wie es die Vorschrift vorsah. In ihrer Kündigung schrieb sie, sie könne nicht länger für eine Einrichtung arbeiten, die wegen umgerechnet 1,88 Euro einem Kind das Essen verweigert und es demütigt. Vor etwa einem Monat hat der Bundesstaat New Mexico als erster ein Gesetz verabschiedet, mit dem es verboten wird, Kinder wegen der Essensschulden ihrer Eltern zu ächten. In Kalifornien und Texas gibt es Diskussionen über ein ähnliches Gesetz. Es ist eine Horrorvorstellung. Man surft durchs Netz und findet plötzlich Nacktfotos von sich selbst. Oder jemand erpresst einen mit heimlich gemachten Aufnahmen. In Australien ist eines von beidem einer neuen Studie zufolge jedem 5. schon mal passiert. Dabei geht's auch um sogenannten Revenge-Porn, also wenn der oder die Ex nach einer schmutzigen Trennung Bilder oder Videos aus Rache ins Netz stellt. Die Studienmacher in Australien haben herausgefunden, dass besonders häufig Teenager und Angehörige von Minderheiten Opfer solcher Attacken werden. Sie schätzen, dass die Dunkelziffer noch viel höher liegt, denn viele Menschen wüssten gar nicht, dass Aufnahmen von ihnen in irgendwelchen geschlossenen Foren oder Gruppen kursieren. In Australien gibt es bisher kein flächendeckendes Gesetz, das die Aufnahme und Verbreitung von Fotos oder Videos gegen den Willen des Gezeigten verbietet. Im deutschen Strafgesetzbuch gibt es dazu seit gut 2 Jahren einen Absatz. In Thailand sind seit dem Militärputsch vor 3 Jahren mittlerweile mehr als 100 Menschen wegen Majestätsbeleidigung verhaftet worden. Mehrere NGOs haben die Verhafteten der letzten Jahre aufgelistet. Demnach sitzt die Hälfte von ihnen immer noch im Gefängnis. Die Organisationen werfen dem Militärregime in Thailand vor, das Gesetz gegen Beleidigung des Königs und seiner Familie verstärkt zu nutzen. Die Vorschriften verbieten jegliche Kritik am thailändischen Königshaus. Wer dagegen verstößt, kann für bis zu 15 Jahre ins Gefängnis kommen. Vor 2 Jahren wurde ein Mann sogar zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er auf Facebook mehrere Postings zum Königshaus veröffentlicht hatte. Übrigens dürfen auch die Haustiere der thailändischen Königsfamilie nicht kritisiert werden. Ein Fabrikarbeiter wurde angeklagt, weil er sich über den Hofhund lustig gemacht hat.
Wissensnachrichten.
Fettfrei, zuckerfrei, glutenfrei. Wer auf seine Gesundheit achtet, der hat schnell mal eine lange Liste mit allen möglichen Sachen, auf die er verzichtet. Glutenfrei gehört da aber besser nicht drauf. Das hat jetzt eine US-Langzeitstudie nahegelegt. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten hat sich die für uns angeschaut. Tina, es gibt doch aber Menschen, die Gluten wirklich nicht vertragen.
Ja, klar, die gibt's. Die leiden an Zöliakie und das sind tatsächlich die Menschen, die Gluten, also dieses Klebereiweiß, das zum Beispiel in Weizen, Roggen und Dinkel drin ist, von ihrem Speiseplan streichen müssen und dürfen. In den USA ist es aber zum Beispiel so, dass 1% der Menschen dort Zöliakie hat, aber etwa 30% sagen von sich, dass sie glutenfrei leben.
Also es verzichten viel mehr Menschen als eigentlich nötig.
Genau. Und in ihrer Langzeitstudie haben die Mediziner jetzt herausgefunden, dass dieser Verzicht möglicherweise schaden kann. Dafür haben sie sich Daten einer Erhebung genommen, in der 110.000 Männer und Frauen 20 Jahre lang immer wieder untersucht und befragt wurden. Da ging es vor allem um die Gesundheit des Herzens, also das war der Fokus. Und da kam über die Jahre erst einmal raus, dass Gluten prinzipiell das Risiko jetzt nicht erhöht oder senkt, egal ob die Menschen verzichteten oder viel zu sich nahmen. Wer aber auf Gluten verzichtete, der verzichtete in der Regel dann auch auf Vollkornprodukte. Und die enthalten Stoffe, die gut für unser Herz sind. Die Studienautoren sagen dann ganz klar, die Förderung einer glutenfreien Ernährung bei Menschen, die nicht an Zöliakie leiden, ist nicht zu empfehlen.
Also es ist falsch, dass ich mir automatisch was Gutes tue, wenn ich Gluten weglasse.
Genau, in diesem Fall in Bezug auf deine Herzgesundheit sieht es so aus. Wobei ich hier auch sagen muss, da gibt es erst einmal keinen direkten kausalen Zusammenhang zwischen Glutenverzicht und Herzerkrankungen. Die haben eben geschaut, wer isst was und wer wird wie krank. Die Studie ist aber sehr umfangreich und damit schon auch aussagekräftig. Und was die Mediziner hier versuchen, das ist so ein bisschen diesem glutenfrei-Trend etwas entgegenzusetzen. Bei uns in Deutschland ist es zum Beispiel so, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, wir brauchen Getreide als Ballaststofflieferanten und die Abwechslung, die ist ganz wichtig für unsere Darmflora. Außerdem liefern Getreide wichtige Nähr- und Mineralstoffe, zum Beispiel einige B-Vitamine.
Okay, und jetzt beamen wir uns mal gerade richtig weit in die Vergangenheit zurück zu einem anderen Thema und zwar zur Entstehung der Erde. Noch bevor die nämlich eine Kruste bekam, war sie eine Kugel aus flüssigem Gestein.
Und die Erdkruste entstand dann, als diese Kugel außen abkühlte, hart wurde und nur ab und zu dann durch einen Vulkan neues Material an die Oberfläche gebracht wurde. So haben Geochemiker die Geschichte zumindest bis jetzt immer erzählt. Forscher aus Kanada haben jetzt eine neue Theorie vorgestellt. Sie sagen, Teile der Erdkruste sind auch von oben aus der Atmosphäre auf die Erde runtergeregnet. Mhm. Also kurz nach der Entstehung der Erde sei die Atmosphäre um unseren Planeten nämlich so heiß gewesen, dass Silikat als Gas in die Atmosphäre aufgestiegen ist. Weiter oben hat sich das dann abgekühlt und ist als so eine Art Silikatregen wieder zurück auf die Erdoberfläche zurückgefallen. Es hat also im Prinzip Erde geregnet.
Und dann hattet ihr heute noch eine Meldung für alle Serienfans, also genau für die jedenfalls, die Walter White aus Breaking Bad so gut finden.
Der Chemielehrer, der zum Drogenboss wird. Eigentlich ist er ja schon der Böse, trotzdem finden ihn viele gut. Forscher aus den USA haben untersucht, welche Faktoren dazu führen, dass wir einen Filmhelden eben gut finden. Dafür haben sie einem Testpublikum manipulierte Filmausschnitte gezeigt. Und herauskam, wie sympathisch ein Held ist, hängt davon ab, wie böse seine Gegenspieler sind. Das heißt auch, wir können uns mit einem bösen Helden so lange identifizieren, solange seine Gegenspieler noch böser sind. Und wenn in der Studie ein Anti-Held wie zum Beispiel Walter White etwas Gutes tat, dann wurde ihm das vom Testpublikum viel höher angerechnet, als wenn einer seiner Gegenspieler das Gleiche tat.
Danke, Tina.
Wetter.
Der Tag geht überwiegend bewölkt, aber trocken zu Ende. Nur im Süden kommt viel Regen runter. Da hängen auch morgen die dicksten Wolken und an den Alpen regnet es. Sonst ist es zum Start in den Tag oft freundlich. Später zieht es dann vor allem im Norden und Osten wieder zu. Dazu maximal 7 bis 14 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.